Und jetzt wollen wir zu einem Thema kommen, das heißt Gebote für Eltern, deren Kinder geheiligt sind. Gebote für Eltern, deren Kinder geheiligt sind. Und dazu könnt ihr eure Bibeln aufschlagen bei Epheser Kapitel 6. Und das ist Vers 4. Ich lese die Verse von Vers 1 bis 4. Epheser 6, 1 bis 4. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Vers 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Soweit der Text. Lasst uns vor der Predigt noch den Herrn um seine Hilfe bitten. Herr, danke für deine klaren Worte in deinem Wort. Deine Worte sind uns Licht, sie sind uns Wegweiser, sie sind uns unsere Freude. Wir dürfen erkennen, dass du es immer nur gut mit uns meinst. Alle deine Gebote, ob sie an Kinder oder Erwachsene gehen, sind immer gut. Es gibt kein schlechtes Gebot. Es gibt keine Sache, die du nicht perfekt gemacht hast. Und so wollen wir auch heute, besonders wir als Eltern, hören auf das, was du geboten hast, damit auch unsere Kinder dich mehr erkennen. Und du auch die Lehre der Eltern gebrauchst, um Kinder von ihrem Sündhaftsein zu überführen. Hab Dank dafür. Sprich du jetzt durch dein Wort. Verherrliche dich um deines Namens willen. Amen. Nun, der Schlüsselvers, den uns das Neue Testament gemäß dem Plan Gottes gibt, ist genau dieser eine Vers. Vielleicht würde man erwarten, es müsste doch Bände über die Kindererziehung geben. Aber nein, Gott gereicht dieser eine Vers aus. Dort heißt es ganz einfach und noch einmal, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und das ist Gottes Plan für die Erziehung der Kinder. Und bevor wir jetzt beginnen, möchte ich, dass wir uns etwas in Erinnerung rufen, was von Anfang an sehr, sehr wichtig ist. Als Gottes erlöste Kinder sind wir dazu berufen, einzigartig und anders zu sein. Und ich meine nicht einzigartig in dem Sinne, dass wir einfach nur in uns selbst einfach komisch werden und uns in einer besonderen Art und Weise von irgendjemandem aufgrund von irgendwelchen Ideen, die wir haben, absondern von den übrigen Menschen. Nein, wir sind dazu berufen, uns von anderen Menschen abzusetzen, weil wir Gott folgen. Und das hat die zur Folge, dass wir uns von der übrigen Bevölkerung, von den übrigen Menschen absondern und absetzen. Wir sind dazu berufen, von der Welt abgesondert zu sein und folglich auch anders zu leben, nämlich gemäß den Maßstäben Gottes. Und im Prinzip deutet der ganze Epheserbrief auf diese Realität hin, dass wir nicht wie der Rest der Welt leben sollen. Wir leben im Licht und nicht in der Finsternis. Wir leben in Weisheit, nicht in Torheit. Wir wandeln im Geist, nicht im Fleisch. Wir leben mit Gott, nicht ohne ihn. Und wir sind einzigartig, weil wir Gott kennen, weil wir Gottes Wort haben. Und weil wir den Geist Gottes haben und weil Gott uns dazu berufen hat, auf einzigartige und andersartige Weise zu leben. Wir sind heilig. Und die Bibel nennt uns als Erlöste sogar Heilige. Und dieses Heiligsein erstreckt sich sogar auf unsere Beziehung in der Familie. Und dieses Heiligsein bezieht sich besonders auch auf uns Eltern. Und zwar bei der Erziehung. Und die Anweisung hier in Vers 4 wird eindeutig Eltern erteilt. Auch wenn hier Väter, das Wort Väter steht, habt ihr sicherlich gesehen. Habt ihr vielleicht schon zu eurem Ehemann herübergeguckt und habt gesagt, ja, jetzt bist du dran. Nein, nein, das Wort Väter wird an anderen Stellen im Neuen Testament auch mit Eltern übersetzt. Und wir können die Mutter an diesen spezifischen Punkt nicht ausklammern, weil sie der Führung ihres Mannes untersteht. Und so gehört sie auch dazu, wenn hier steht, ihr Väter. Die Anweisung wird somit beiden Elternteilen erteilt, weil sie beide die Verantwortung tragen, die Herrschaft, die Leitung und die Aufsicht darüber, ihre Kinder an den Punkt zu bringen, an dem Gott sie, in dem sie Gott ehren. Und der Maßstab, der hier im Wort Gottes festgelegt wurde, ist nicht nur einzigartig in unserer Gesellschaft, sondern war auch zur Zeit von Paulus einzigartig. Wir führen also heute unsere Beziehungen und Familien nicht so, wie die Ungläubigen das tun, sondern wir unterscheiden uns von ihnen. Und zwar auf drastische Art und Weise. Wir haben einen völlig anderen Plan und ein völlig anderes Vorbild in der Erziehung der Kinder, als das die Welt es hat und damals schon hatte. Beide Elternteile müssen dieses wunderbare Privileg, dieser einzigen Aufgabe des Aufziehens beteiligt sein und deshalb diesen Geboten Gottes folgen. Und wenn ihr alleinerziehend seid, dann müsst ihr umso mehr darauf achten und stellt diese Gebote, für euch stellen diese Gebote keine Ausnahme dar. Ihr könnt nicht sagen, ah, ich bin allein, das interessiert mich nicht. Nein, das trifft auch auf dich zu, wenn du allein erziehst. Es ist wichtig, dass wir tun, was Gott sagt. Und das größte Problem, dem Kinder heutzutage ausgesetzt sind, ist das, was man ihnen nicht tut. Es ist sehr wohl eine schlimme Welt, in der unsere Kinder leben und in der sie von uns erzogen werden. Aber die Welt war schon immer schlimm. Sie ist ein schwieriges Umfeld, für das Gott uns jedoch vollkommen ausgerüstet hat, damit wir darin bestehen können. Und das größte Problem, ihr Lieben, ist nicht diese Welt. Sie ist nicht diese Welt. Das größte Problem besteht vielmehr darin, dass Eltern die wichtigen Dinge unterlassen, die ihnen von Gott geboten werden. Das ist das eigentliche Problem. Und wenn ihr das von Gott Gegebene hier in Vers 4 betrachtet, dann werdet ihr bemerken, dass es in Bezug auf Gottes Anweisung ein negatives und ein positives Gebot gibt. Und wir wollen uns deshalb heute und in 14 Tagen, nächste Woche bin ich nicht dran, beide dieser Gebote betrachten. Als erstes, das erste Gebot, ist das negativ ausgedrückte Gebot, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Und ich kann euch jetzt noch 2 oder 3 Sätze dazu anführen und kann sagen, Predigt fertig, kann mich wieder hinsetzen. Nun, Gott drückt es so kurz, in einem kurzen Satz aus und sehr präzise zusammengesetzten Satz sagt er das, was er sagen will. Gott sagt euch zunächst, was ihr nicht tun sollt. Gott sagt zunächst, ihr sollt eure Kinder nicht verärgern. Ihr sollt eure Kinder nicht wütend machen. Ihr sollt sie nicht bitter machen. Ihr sollt verhindern, dass eure Kinder sich gegen euch wenden und gegen all das, wofür ihr auch steht. Und im Kolosserbrief fügt Paulus im 3. Kapitel, Vers 21, diesen Gebot noch etwas hinzu. Da sagt er, warum sollt ihr das nicht tun? Damit sie nicht unwillig werden. Ihr wollt eure Kinder auf keinen Fall so bearbeiten oder niedermachen, dass sie antriebslos und unwillig werden, dass sie zornig werden. Und der Begriff zum Zornreizen, griechisch porogizo, ist nur hier an dieser Stelle und in Römer Kapitel 10, Vers 19 kommt er vor. Und er bedeutet irritieren oder reizen. Es ist eine intensive Form von zornig machen. In Vers 4 wird das Verb als ein Imperativ, also als ein Befehl im Präsens aktiv verwendet. Und es bedeutet so viel, tut nicht beständig das, was eure Kinder zornig macht. Ich meine, ihr sollt es auch nicht einmalig machen, aber hier steht da drin, tut das nicht beständig. Das ist der Gedanke dabei. Und sofern es an euch liegt, tut nicht etwas, was sie irritiert, was sie provoziert, was sie frustriert, was sie zum Zorn reizt und zur Verbitterung führt. Nun, das sind leider viele Dinge, wie das heute leider bei so manchen Eltern geschieht. Wir sind selbst manchmal nicht davon ausgeschlossen, dass wir das tun. Entweder bewusst gehen Menschen dagegen an, das tun wir nicht, aber manchmal geschieht das auch unbewusst. Das sind Dinge, die leider viel zu häufig geschehen. Und manchmal kommt das auch bei uns vor, weil wir uns dessen gar nicht bewusst sind, wie das eigentlich geschieht. Und damit wir dafür ein besseres Verständnis bekommen, was das beinhaltet, wollen wir uns einfach ein paar dieser Dinge anschauen, wie man Kinder zornig machen kann. Situationen und Umstände aus dieser Kategorie, das zum Zorn reizen. Wie geschieht das Reizen zum Zorn? Und hier sind ein paar Dinge, die beispielhaft aufgeführt werden. Erstens, geschieht das Reizen zum Zorn durch Überbehütung der Kinder. Überbehütung der Kinder. Wenn ihr eure Kinder einschränkt und ihnen nie wirklich vertraut, sondern immer eure Finger dazwischen habt bei dem, was sie tun, dann tragt ihr zu dem Zorn eurer Kinder bei. Und das passiert dort, wo ihr ihnen nicht die Gelegenheit gebt, eine gesunde Unabhängigkeit von euch zu entwickeln. Die gibt es. Und das von euch ausgedrückte Misstrauen wird dann zu Wut in ihnen sich ummünzen. Und das soll nicht sein. Eltern müssen ihren Kindern Raum geben, damit sie Selbstverantwortung entwickeln können. Kinder müssen ihre Welt angemessen selbst entdecken können. Und sie müssen auch in der Lage sein, mal ein neues Abenteuer ausprobieren zu können. Und als Eltern müssen wir unsere Kinder nach und nach loslassen, das wissen wir, damit sie unabhängig von uns leben lernen. Macht das in einem angemessenen Sinne. Ich meine, ihr setzt sie nicht mit 2 Jahren und sagt, geh mal einkaufen für mich. Es muss in einem angemessenen Sinne Freiheit geben für Kinder. Ein Überbehüten kann bei der Erziehung sehr, sehr gefährlich sein. Lockert deshalb angemessen das Band der Einschränkung, denn die Überbehütung frustriert ein Kind und macht es auf Dauer wütend und sogar bitter. Wir leben in einer Welt, in der dieses Problem ein typischer Trend unter einigen Christen ist. Das Gegenteil ist natürlich auch wahr, dass Leute die Kinder überhaupt nicht behüten. Beide Trends sind da. Man kann auf der beiden Seiten des Pferdes herunterfallen. Und die eigenen Kinder werden ständig kontrolliert und zwar so, als gäbe es Gott gar nicht. Und sie wollen selbst Gott spielen. Eltern bestimmen den Ablauf ihres Familienlebens, das Leben ihrer Kinder so sehr, dass sie als Eltern kaum für andere Sachen Zeit finden oder sich Zeit nehmen. Oh, meine Kinder, ich muss meine Kinder. Oh, meine Kinder, muss ich aufpassen, dass meine Kinder. Oh, meine Kinder. Und jeder Dritte sagt, das sind meine Kinder. Das ist nicht die Absicht Gottes. Und da geht es um Kinder hier und da und Ehepaare verlieren dabei nicht nur die Sicht füreinander. Wenn denn die Kinder außer Haus sind, dann wissen die Ehepaare oft mit sich selbst nichts mehr anzufangen, weil es ja nur um die Kinder ging. Ihr seid zwar die Aufsichtsperson eurer Kinder, aber dabei müsst ihr extrem vorsichtig sein, damit das Reizen zum Zorn durch eure Überbehütung nicht ein Problem wird. Das ist eine Sache. Das zweite ist, das Reizen zum Zorn durch Bevorzugung. Nun, keiner von uns will irgendwelche Kinder hoffentlich bevorzugen. Und ihr wisst, wie das bei den Erzvätern der Fall war. Ihr wisst, wie es bei Isaak der Fall war. Isaak selbst zog Esau dem Jakob vor. Rebekka hingegen zog Jakob dem Esau vor. Und Jakob zog Josef vor den anderen Brüdern gegenüber. Erinnert ihr das? Und ihr kennt die Ergebnisse, die waren nicht so prickelnd. Trotz aller Souveränität Gottes in diesem Leben dieser Männer war das Ergebnis nicht sehr schön. Macht das nicht. Vergleicht eure Kinder auch nicht in einer ungemessenen Art und Weise miteinander. Jedes eurer Kinder ist einzigartig. Liebt sie gleichermaßen. Und zwar ohne Rücksicht, ohne Ansehen der Person. Ihr Lieben, wenn ein Kind das Gefühl bekommt, dass sie eins an anderes Kind in der Familie mehr liebt, dann ist das für sie ein Anlass zum Zorn. Drittens könnt ihr Zorn in einem Kind hervorrufen, wenn ihr unrealistische Ziele setzt, die euer Kind nicht erreichen kann. Ich glaube, das verstehen wir sehr deutlich. Manche Eltern erdrücken ihre Kinder buchstäblich durch unerträgliche Lasten. Und da ist die Last eines Kindes, das in der Schule überdurchschnittliche Leistungen zu erbringen hat, weil die Eltern gesagt haben, du bist fleißig, du wirst ein Musterknabe oder eine Musterschülerin in der Klasse sein. Und wenn das nicht so ist, oh, dann gibt es Sänge. Und das ist die Last, da ist vielleicht die Last im Sport, überdurchschnittliche Leistungen zu erbringen. Vielleicht kommt das, weil die Eltern zu viel die Olympiade angeschaut haben und aus ihren Kindern besondere Stars machen wollen und denken, so könnte ich mein Geld verdienen durch meine Kinder. Oh, das sind schreckliche Lasten. Und wer einmal sich Sachen in der Olympiade angeschaut hat, der sieht, dass diese Leute trainieren und kaum ein anderes Leben haben als nur Sport. Und da ist die gefühlte Last bei fast jeder Aktivität, die sie ausüben und dabei in den Augen der Eltern oft nicht gut genug sind. Und das Ganze hat dann wirklich wenig mit dem Wohl des Kindes zu tun. Dabei geht es eigentlich nur um die Eltern. Die Eltern möchten sich irgendwie profilieren. Sie wollen durch ihre Kinder einen guten Ruf bekommen. Oh, guck mal die tollen Kinder an. Und die Eltern brüsten sich. Oh ja, das sind meine Kinder. Schreckliche Last für diese Kinder. Es handelt sich bei dieser Auferlegung von Lasten oft um den guten Ruf, den diese Eltern sich durch das Verhalten ihrer Kinder erarbeiten wollen. Und das Ganze wird sehr frustrierend, wenn ein Kind nicht das Gefühl hat, ein Ziel erreicht zu haben und das Gefühl hat, ich bin den Erwartungen meiner Eltern wieder nicht gerecht geworden. Tut es nicht. Das führt zum Zorn und oft dann zur Verbitterung. Viertens, könnt ihr euer Kind auf der anderen Seite auch durch eine zu große Nachsicht und Rücksicht zum Zorn reizen. Wie das? Wie macht man das? Zu viel Rücksicht? Indem ihr alles gebt, dass ihr ihnen alles gebt, was sie wollen. Indem ihr ständig hinter ihnen herräumt, ihnen alles erlaubt und alle Verantwortung und Rechenschaftspflicht auf andere abwälzt. Oh, das ist praktisch, wenn da irgendjemand ist, den man verantwortlich machen kann. Und ihr könnt sie zum Zorn reizen, indem ihr sie ohne Konsequenzen einfach sündigen lasst und sie einfach tun lasst, sodass sie letztlich lernen, diese Freiheit geschickt für sich auszunutzen und daran verderben. Wenn sie sich dann aber eins in der Welt behaupten müssen, und die Menschen in ihrem Umfeld ihnen nicht dienen und nicht die ganze Verantwortung für sie übernehmen, wie ihr das in ihren Kindheitsjahren getan habt, dann werden sie zornig, bitter und oft dazu noch gewalttätig. Es ist genau die Art von Generation, die wir heute aufwachsen sehen. Kinder können tun, was sie wollen. Und Eltern müssen ihren Kindern gehorchen. Das lehrt die Schrift nicht. Seid also vorsichtig. Fünftens könnt ihr euer Kind durch Entmutigung zum Zorn reizen. Und das geschieht hauptsächlich durch zwei Weisen. Erstens durch mangelndes Verständnis eurer Kinder. Und ich gebe zu, das ist manchmal wirklich schwierig. Und zweitens mangelnde Belohnung eurer Kinder. Zwei Dinge zerstören ihre Motivation, ihren inneren Antrieb. Erstens, ihr müsst sie verstehen. Ihr müsst versuchen, eure Kinder zu verstehen. Ihr müsst verstehen, was sie denken. Ihr müsst verstehen, was sie versuchen zu erreichen. Ihr müsst verstehen, warum eine bestimmte Sache geschehen ist, warum ein bestimmtes Verhalten aufgetreten ist, warum ein bestimmtes Ereignis sich in eine bestimmte Richtung entwickelt hat. Und ihr müsst versuchen, das zu verstehen. Hört ihnen zu, bringt ihnen ein verständnisvolles Herz entgegen. Ich weiß, es ist mir auch oft als Vater nicht leicht gefallen, zuzuhören, wenn die Kinder eine lange Geschichte erzählen und nicht zum Punkt kommen. Das ist so ähnlich wie bei unseren Frauen auch. Wenn die anfangen, ihre langen Geschichten zu erzählen, dann sind wir schon manchmal mit unseren Gedanken ganz woanders. Das soll nicht so sein. Wir sollen bewusst zuhören und besonders auch unseren Kindern. Belohnt eure Kinder gütig und tut das mit Großzügigkeit und mit Liebe. Gewährt ihnen Anerkennung und Ehre und seid geduldig mit ihnen. Da, wo das nicht geschieht, werden sie sehr niedergeschlagen, entmutigt und zum Zorn gereizt. Sechstens könnt ihr eure Kinder zum Zorn reizen, indem ihr keine Opfer für sie bringt. Wenn ihr einem Kind das Gefühl gebt, dass es ständig ein Eindringling in euer Leben ist, ein ständiger Störfaktor, dann wird das Kind zum Zorn gereizt. Wenn ihr nur das wollt, wonach euch ist, und ihr die Kinder einfach bei irgendjemandem abgebt, sie zurücklasst, dann ist das fast eine Garantie für diesen Zorn. Ihr lasst sie alleine. Und ihr fordert, dass sie sich doch bitte selbst etwas zu essen kochen sollen. Ihr fahrt nirgends besonders mit ihnen hin, weil das zu viel Aufwand ist und man ja keine Zeit hat. Und es stimmt, ihr habt eure Prioritäten falsch gesetzt. Und das kommt vor als Eltern. Damit kämpfen wir oft, dass wir als Eltern unsere Prioritäten falsch setzen. Wir wollen lieber die schnelle Anerkennung von anderen Erwachsenen, als dass wir von unseren Kindern Anerkennung bekommen. Deshalb habt ihr oft keine Zeit für das Liebste, was ihr besitzt. Und deshalb müssen wir Buße tun und wieder das tun, was Gott sagt. Setzt eure Prioritäten richtig. Ihr lieben Kinder, nehmen es euch übel, wenn ihr lieblos, nicht verfügbar und egoistisch seid. Ordnet diese Dinge schnell. Siebtens könnt ihr eure Kinder zum Zorn reizen, indem ihr keine Zugeständnisse an ihr vorangeschrittenes Alter macht. Keine Zugeständnisse an ihr vorangeschrittenes Alter. Was bedeutet das? Nun, das hängt ein bisschen mit der Überbehütung zusammen, aber es geht darüber hinaus. Ihr lasst sie nicht etwas falsch machen. Ihr gebt ihnen keine Chance dazu, weil ihr denkt, dass sie zu klein, dass sie zu jung sind. Und deshalb lasst sie ruhig einfach einmal ein paar Fehler machen. Und wenn sie etwas im kleinen Kindalter vom Tisch umstoßen oder irgendetwas kaputt machen, dann lacht darüber. Sie haben vielleicht noch nicht die Handfertigkeit oder die Koordination, solche Dinge zu tun. Ihr Lieben, ich habe als Kind grundsätzlich technische Geräte zerlegt zu Hause. Habe ich ein neues Radio bekommen, habe ich das immer grundsätzlich auseinandergeschraubt. Ich weiß noch, ich habe Funkgeräte gehabt, ich habe die Dinger grundsätzlich auseinandergenommen und das Problem war nicht das Auseinandernehmen, das war immer einfach, aber das Zusammensetzen, das klappte meistens nicht. Und ich kann mich nicht einmal daran erinnern, dass ich dafür getadelt wurde von meinem Vater. Und ich habe einfach experimentiert. Und da ging wirklich einiges kaputt. Ja, ich wurde zwar mal gewarnt, aber ich hatte keine bösen Konsequenzen erleben müssen, wie bei anderen Dingen. Lasst zu, dass sie euch von ihren verrückten Ideen erzählen. Und Kinder haben verrückte Ideen. Ich will nicht davon erzählen, dass ich eine Predigt über mein Leben, aber wenn ihr mal Zeit habt, dann kann ich euch mal von ein paar meinen Verrückten, denen erzählen. Lasst eure Kinder ruhig mal etwas Wahnwitziges planen und lasst sie das mal tun. Und dann könnt ihr erkennen, und vielleicht sie auch, wie wahnwitzig so etwas ist. Verurteilt sie nicht, erwartet nur Fortschritte und keine Perfektion. Wenn ihr einen Auftrag gebt, etwas Besonderes zu tun, dann erwartet nicht ein picobelle aufgeräumtes Zimmer, sondern lobt sie für kleine Fortschritte. Selbst die besten und geschicktesten Menschen sind nicht perfekt und eure Kinder, so wie ihr selbst, seid es auch nicht. Lasst eure Kinder versagen. Sie werden auch mal kostbare Dinge verlieren, auch wenn es schon im Januar die zu Weihnachten verschenkte Federtasche ist und die am ersten Schultag abhanden gekommen ist. Ich habe solche Geschichten schon von euch gehört. Das kommt vor. Hey, nehmt es nicht zu tragisch. Kinder machen solche Dinge. Erwachsene tun sowas auch. Das ist ein anderes Thema. Achtens, ihr könnt eure Kinder zum Zorn reizen, indem ihr sie vernachlässigt. Wenn es irgendeine biblische Illustration dafür gibt, dann wahrscheinlich David und sein Sohn Absalom oder Eli und dessen Söhne. David hatte keine Zeit mit seinem Sohn verbracht. Jedenfalls erkennen wir das nicht aus dem Wort. Keine Zeit, in der er seinen Charakter formte, und letztendlich hasste Absalom seinen Vater einfach nur leidenschaftlich. Und ihr wisst, Absalom lehnte sich gegen David auf, um seinen Vater vom Thron zu stoßen und seinen Platz einzunehmen. Und ihr kennt auch das Verhalten der Söhne Elis, die keine Korrektur von ihrem Vater erhielten. Das kommt aus Vernachlässigung. Und dabei ist die schlimmste Form der Vernachlässigung eine fehlende, konsequente Disziplinierung deines Kindes. Allen Ernstes, das ist die schlimmste Art von Vernachlässigung, wenn Eltern sich nicht dazu bewegen lassen, ihr Kind zu züchtigen. Dann liebst du dein Kind nicht. Das sagt die Schrift. Wer die Rute hasst, der hasst sein Kind. Der hasst sein Kind. Und wir haben schon über die Gründe gesprochen, was Erziehung so schwer macht. Denkt aber daran, dass das keine Entschuldigung ist. Das darf nicht eine Entschuldigung sein. Lehrt sie selbst im Lichte der äußeren und inneren Widerstände, über die wir gesprochen haben, auf Gott zu hören, und diszipliniert sie durch Zucht. Und lasst sie das in Liebe spüren. Spüren ist nicht immer nur ein Streicheln. Neuntens, ihr könnt eure Kinder durch beleidigende Worte zum Zorn reizen. Und das ist uns wohl allen klar, dass der Wortschatz eines kleinen Kindes viel eingeschränkter ist als euer Wortschatz und dass ihr durch Worte eure Kinder zur Schnecke machen könnt. Ihr könnt sie verbal missbrauchen und das ist schrecklich. Kinder ersticken oft in einer Flut von hässlichen Worten aus dem erwachsenen Vokabular ihrer Eltern. Ihr Lieben, solche Worte zerreißen die Herzen eurer kleinen Kinder. Sie zerreißen sie in Stücke. Tut das nicht. Und ebenso verheerend sind Worte des Zorns, Worte, die sarkastisch sind oder Worte, die beleidigend sind, dass ihr Kinder beleidigt, dass ihr sie lächerlich macht. Und wir sagen sogar manchmal Dinge zu unseren Kindern, die wir niemals irgendjemand anderes sagen würden. Denkt darüber mal nach. Das soll nicht und niemals so sein. Und zehntens, ihr könnt eure Kinder nicht nur durch Worte, sondern auch durch körperliche Misshandlungen zum Zorn reizen. Ein zorniges Kind ist oft ein misshandeltes Kind, ein missbrauchtes, übereifrig bestraftes Kind. Und das geschieht in der Regel durch einen zornigen, unbesonnenen Elternteil, der nur daran denken kann, dass ihm Unannehmlichkeiten entstanden sind. Es passt irgendwie nicht zu dem, was du willst, wenn dein Kind so handelt und du bestrafst es übermäßig hart. Eltern denken, dass sie gereizt wurden, Nicht daran, das Kind für sein eigenes Wohl durch liebevolle und bestimmte Korrektur zurechtzubringen. Und das alles sind nur ein paar praktische Dinge, aber das ist damit gemeint, wenn Paulus hier an die Epheser schreibt und der Herr uns einen Grundsatz zur Erziehung gibt, was wir nicht tun sollen. Wir sollen nicht zum Zorn reizen. Bitte beachtet dieses Gebot und demütigt euch. Wenn Gott euch zeigt, dass ihr falsch gehandelt habt, kehrt um, tut Buße, ihr könnt es korrigieren. Und wenn ihr euer Kind zum Zorn reizen wollt, also könnt ihr das durch Überbehütung tun, durch Bevorzugung, indem ihr unrealistische Ziele setzt, die sie nicht erreichen können, durch übermäßige Nachsicht, die dürfen alles tun, was sie wollen, durch Entmutigung, indem ihr keine Opfer für sie bringt, die eure Liebe für sie zum Ausdruck bringen, und indem ihr keine Zugeständnis an ihr zunehmendes Alter macht, indem ihr feste, konsequente und liebe Disziplin vernachlässigt, durch beleidigende Worte und durch übermäßig harte Misshandlung oder Strafe. Das tut nicht. Seid achtsam, tut es nicht. Nun, die gute Botschaft ist, dass kein Schaden zurückbleibt, wenn ihr als Eltern euer Versagen schnell und bußfertig ausräumt. Gott hat es so eingerichtet. Wisst ihr, das kommt vor. Ich erinnere mich an Situationen, wo ich ungerechtmäßiger und ungerechterweise bestraft worden bin. Das hat keinen Knacks bei mir hinterlassen. Also das schädigt dich nicht, wenn du mit deinem Vater eine Aussprache oder deiner Mutter eine Aussprache haben kannst und deine Eltern so demütig sind und sagen, hey, das war nicht richtig. Am besten ist es, wenn ihr gar nicht es so weit kommen lasst, wendet euch vielmehr dem zu, was hier positiv geboten wird. Und das Zweite, einmal negativ, was wir nicht tun sollen. Und das Zweite ist, was positiv ausgedrückt wird, was wir tun sollen. Dort steht, zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Zieht sie auf. Und das werden sie nicht alleine tun. Was unser Gott von ihnen haben möchte, das kommt nicht von allein. Ihr müsst sie in einem Sinne aufziehen. Sie werden nicht allein dorthin gelangen. Ihr müsst und sollt das als Eltern tun. Sprüche 29, Vers 15 sagt, ein sich selbst überlassener Knabe bereitet seiner Mutter Schande. Und ich glaube, man kann hier auch Vater einsetzen. Die Selbstüberlassung ist das Schlimmste, was eurem Kind widerfahren kann, wie ich eingangs schon sagte. Es ist nicht, was ihr euren Kindern tut, sondern was ihr ihnen nicht antut. Die Selbstüberlassung, die Unterlassung, also das Richtige zu tun, ist das größte Problem für Kinder. Und es geht nicht so sehr darum, was Eltern ihren Kindern antun, obwohl natürlich auch Misshandlungen, ich will das nicht minimieren, und schmerzhafte Dinge natürlich Auswirkungen haben. Es ist aber trotzdem viel mehr das, was ihr unterlasst. Dass Kinder zum Zorn reizt, mangelnde Disziplin, mangelnde Liebe. Wenn ihr keine Liebe habt für eure Kinder, ist das ein riesiges Problem für die Kinder. Mangelnde Fürsorge, mangelnde Unterweisung. Ihr müsst sie aufziehen. Verlasst euch nicht auf andere. Das ist euer Job, eure Berufung als Eltern. Wenn sich das fromm anhört und ihr eure Kinder in die Kinderstunde schickt oder in eine Jugendgruppe schicken wollt, dann ist das alles gut. Aber das ersetzt nicht euren Einsatz. Bitte verlasst euch niemals darauf, was andere für eure Kinder tun. Ihr seid dazu berufen. Ich möchte das einfach nur deutlich ausdrücken. Und hier ist ein Aufruf, eure Kinder selbst aufzuerziehen, sich auf diese Aufgabe zu konzentrieren. Und ich möchte euch an dem Punkt einige praktische Anweisungen und Hinweise geben, wie man das tut. Wie zieht man ein Kind auf? Nun stellen wir uns zunächst die Frage nach dem Wesentlichen. Das Wesentliche. Lass uns in dieser Vogelperspektive oder mit dem Wesentlichen beginnen. Etwas, was der Schlüssel ist zu dieser anspruchsvollen Aufgabe. Das wollen wir klären als allererstes. Der Schlüssel liegt darin, dass ihr das Herz eures Kindes erreichen müsst. Der Schlüssel liegt im Herzen des Kindes. Und ihr kennt Sprüche 4, Vers 23. Dieser Vers nennt es Kern des Problems. Da heißt es, mehr als andere, alles andere, behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Alle Angelegenheiten des Lebens gehen vom Herzen aus. Sie kommen vom Inneren, aus dem Inneren des Menschen. In Markus Kapitel 7, Vers 21 sagte Jesus, von innen, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Wenn ihr das verstanden habt, dann seid ihr einen riesigen Schritt gerade nach vorne gekommen. Alle diesen bösen Dingen kommen von innen. Das ist aus ihrem Herzen und aus unserem Herzen. In Lukas 6, 45 ergänzt Jesus zu derselben Sache. Da sagt er, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Und ihr müsst in Bezug auf euer Kind erkennen, dass es ein Problem, ein kardiologisches Problem hat, ein Herzensproblem. Natürlich nicht im physischen Sinne, das versteht ihr schon. Sondern es gibt ein Problem im Innern des Herzens mit deinem Kind. Und ihr befasst euch hier nicht lediglich mit dem äußeren Verhalten eurer Kinder. Es geht nicht darum. Das Verhalten eines Kindes ist ein Symptom. Das Herz ist die Ursache. Und deshalb ist das zentrale Thema in der Erziehung auch nicht das Verhalten. Wir wollen keine Marionetten. Bitte verwechselt das niemals. Ein Einwirken der Veränderung im Verhalten eures Kindes ist nicht das alles entscheidende Thema. Eine Veränderung des Verhaltens ohne irgendeine Veränderung des Herzens ist im Grunde nichts anderes als religiöse Heuchelei. Und ihr werdet als Eltern durch eine ausschließlich äußere Verhaltensänderung eurer Kinder bestenfalls getäuscht. Oh, es gibt Kinder, die können sich sehr gut disziplinieren und irgendwas spielen und sich zusammenreißen und genau das tun, was du sagst. Aber du hast dein Ziel nicht erreicht. Du musst das Herz erreichen. Solange Sünde und die Rebellion noch vorhanden sind im Herzen dieses Kindes und das Herz nicht erneuert worden ist, hast du ein Problem und dieses Problem wird sich eines Tages, früher oder später, zeigen. Es wird offenbar werden. Es wird sich nur verzögert ausdrücken. Es ist nur eine Frage der Zeit, wenn das wahre Herz offenbar wird. Sämtliches Verhalten und gutes Benehmen steht im Zusammenhang mit einem Zustand und einer Einstellung des Herzens. Ihr lieben Eltern, hört mir gut zu, eure Aufgabe als Eltern besteht darin, euch auf das Herz des Kindes zu konzentrieren. Und ihr könnt dieses Herz nicht verändern, aber ihr könnt alle Wahrheiten und Erkenntnisse Gottes dem Kind nahelegen und Gott selbst handelt durch sein mächtiges Wort an euren Kindern. Das könnt ihr nicht. Wir können nicht unsere Kinder manipulieren. Wir können sie nicht mal zu Christen machen. Das können wir nicht. Das macht Gott. Und ihr übernimmt die Aufgabe und ihr informiert und belehrt eure Kinder, sodass Gott wirken kann mit euch zusammen. Aber er macht das allein durch sein Wort. Ihr könnt das Kind im Wort Gottes unterweisen. Ihr könnt euren Kindern schon von Anbeginn aus der Bibel vorlesen. Ich erinnere mich an eine Familie, die ihrem Säugling aus der Bibel vorlasen. Ich habe darüber nachgedacht, ich fand das eigentlich gut. Die fing an, aus der Bibel vorzulesen. Das Baby schreit da rum und macht irgendwas im Zirkus und ist das nicht eine Überforderung? Nein, aber das Kind gewöhnt sich an die Worte der Bibel. Das ist wunderbar. Das ist etwas Wunderbares. Und das Kind wächst in Dinge hinein. Das ist ein wunderbares Privileg. Nun, macht ihnen dabei, den Kindern als erstes klar, dass sie ein sehr sündiges Herz besitzen. Und dabei helfen euch die Kinder. Sie geben euch genug Gelegenheiten dazu, ihnen das zu zeigen. Und ihr wisst, wovon ich spreche. Macht ihnen deutlich, dass es eine innere Korruption gibt, die all diese bösen Werke, Gedanken und Taten in ihrem Leben hervorbringen. Kindererziehung muss deshalb worauf abzielen? Auf das Herz. Erziehung kann nicht einfach auf das Verhalten abzielen. Das ist nur oberflächlich und sogar kontraproduktiv. Und es ist unser Wunsch, dass wir durch unsere Erziehung den Kindern die Notwendigkeit der Errettung klar vor Augen malen. Und ihr Versagen und ihre Sünde sind die Gelegenheit dazu, das zu tun, wenn ihr mit ihnen dann ins Gespräch kommt. Und ihr sagt ihnen, weißt du, warum du gerade gesündigt hast? Lass mich, ich erkläre dir das mal. Und dann erklärst du deinem Kind, was die Ursache dafür ist, dass es sich verhält, wie es sich verhält. Oh, das können Kinder kapieren. Glaubt mir. Und sie müssen aufgrund ihrer Boshaftigkeit erkennen, dass sie einen Erlöser brauchen. Das ist wie, deshalb hat Gott das Gesetz gegeben. Die Israeliten haben das Gesetz bekommen und die sagen, oh, das soll er erst tun, das schaffen wir nicht. Sie sagen immer zu allem Amen, das tun wir, das tun wir, das tun wir. Und dann auf einmal merken, oh, wir können das gar nicht, wir können das gar nicht. Wir versagen. Ja, Gott hat dieses Gesetz als einen Pädagogen auf Christus hingegeben, damit wir nach Christus ringen und sagen, erlöse mich von meiner Sünde, die mich tyrannisiert. Und so könnt ihr euren Kindern das Evangelium wunderbar beibringen, wenn sie gerade gesündigt haben und ihr im Gespräch mit ihnen seid. Und dann sagt ihr ihnen, wisst ihr was, meine lieben Kinder, ich bin auch so, ich bin euer Papa, ich brauchte auch einen Erlöser und ich brauche ihn immer noch. Und wir wollen ihnen alles geben, was für diese Erkenntnis notwendig ist. Und deshalb zielen wir auf das Herz, das Innere ihrer Seele. Und die erste Sache also ist, dass euer Kind erkennt und weiß, dass es ein böses, sündhaftes Herz hat, das von Gott entfremdet ist. Und dass dieses Herz der Ursprung jeder vorstellbaren Bosheit ist. Sie müssen erkennen, dass etwas geschehen muss, um dieses Herz zu verändern. Und das von euch angesprochene Böse und die daraus entstehende Notwendigkeit einer Veränderung ist es, was das Kind für seinen Erlöser vorbereitet. Das führt dein Kind, wenn Gott es so vorgesehen hat und bestimmt hat, zur Errettung und zur Heiligung. Gott kann die Dinge gebrauchen. Was für ein Privileg. Bitte beachtet dabei, dass nicht ihr es seid, die eure Kinder zu Christen machen. Nochmals, ihr verändert nicht das Herz. Ihr belehrt dieses Herz. Und diese Belehrung geschieht durch ein aktives Eingreifen der Elternteile. Ihr müsst Einfluss nehmen auf eure Kinder. Und dieses Eingreifen des Belehren wird durch euer Handeln untermauert und geziert. Das ist eine geheiligte Stellung, in dem das Kind aufwachsen darf. Aber es ist der Herr, der diesem Kind ewiges Leben geben muss. Selbst durch die perfekten Eltern, die es allerdings niemals geben wird und ihr auch nicht sein könnt, weil wir alle fehlen, wird euer Kind nicht zum Glauben kommen. Selbst in dem Fall der Perfektion. Selbst durch eine Gottesfurcht ist euch das Heil eurer Kinder nicht garantiert. Dafür nochmals brauchen wir das aktive Eingreifen Gottes. Wenn wir das verstanden haben, machen wir was? Bitten wir Gott, oder? Wir flehen Gott an. Herr, rette du mein Kind. Ich tue, was du mir gesagt hast. Und du, bitte, rette mein Kind. Du musst eingreifen. Ich werde mit meinem Kind nicht fertig. Greif du ein. Und wenn das nicht geschieht, dann wartest du. Dann wartest du, bis die Zeit da ist, wenn Gott, dass Gott handelt. Eure Kinder haben allerdings ein deutliches Privileg gegenüber Kindern, die ungläubige Eltern haben. Kinder sind geheiligt durch ihre gläubigen Eltern oder auch nur durch eine gläubige Mutter oder einen gläubigen Vater. Sie sind für Gott geweiht, indem sie einen gläubigen Elternteil, einen gläubigen Vater oder eine gläubige Mutter haben und sie sind beiden unterstellt. Was für ein Privileg! Das nennt die Bibel geheiligt. Sie sind für Gott abgesondert und erleben eine einzigartige Erziehung. Das ist die Heiligung, die sie erleben, von der Paulus den Korinthern schreibt. In 1. Korinther 7, Vers 14 heißt es, denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau, das ist die gläubige Frau, und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann, den gläubigen Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Kinder werden hier nicht heilig durch einen erlösenden Akt. Das spricht nicht von der Erlösung und der Rettung. Sie sind heilig in einer Familie, familiären und privilegierten Stellung unter der Aufsicht von mindestens einem gottesfürchtigen Elternteil. Das ist ein wunderbares Privileg. Versucht mal, die Kinder euer Nachbarn zu evangelisieren. Gute Nacht. Schwierig, ist nicht unmöglich. Aber ihr habt ihre Missionsfeld direkt im Haus. Die laufen nicht mal weg. Die wollen nämlich zu essen haben von euch. Ihr könnt sie Tag ein und Tag aus evangelisieren und ihnen sagen, was für einen wunderbaren Gott wir haben. Und sie sind nicht unrein, das heißt, befinden sich nicht in einem profanen Umfeld. Das bedeutet es. Nein, in ihrer Absonderung haben sie das Vorrecht, über Gott zu erfahren, was anderen Kindern durch ihre Eltern nicht gegeben ist. Deshalb ziele auf das Herz deines Kindes ab. Und das Herz deines Kindes ist wirklich einem Schlachtfeld gleich, auf dem Sünde und Gerechtigkeit miteinander kämpfen. Und das Problem deines Kindes ist nicht mangelnde Reife. Das Problem deines Kindes ist nicht mangelnde Erfahrung oder mangelndes Verständnis. Diese werden höchstens zum Problem und es noch verschärfen. Das Problem deines Kindes ist vielmehr sein böses Herz. Das war dein Herz als Kind. Und niemand wächst aus dieser Verderbtheit heraus. Ach, das wird schon vorbeigehen. Nein. Kleine Sünder werden zu großen Sündern. Und wenn das Herz nicht erreicht wurde und Gott nicht dieses Herz transformiert, verändert hat, dann haben wir große Sünder. Und solche sind etliche von euch gewesen. Gott muss dieses Herz verändern. Und das tut er auch sehr oft. Er tut das selbst mit Kindern, die aus einem gottlosen Umfeld kommen. Und ich sage das nur zum Trost all denen, die versäumt haben, bei der Erziehung ihrer Kinder auf das Herz abzuzielen und deshalb glauben, für immer ungläubige Kinder besitzen zu müssen. Nein. Wie viele von euch haben keine gläubigen Eltern gehabt und ihr sitzt hier als wiedergeborene Menschen? Sind ein paar hier? Wer ist? Ja, es sind eine ganze Menge. Seht ihr? Gott ist nicht davon abhängig, dass du treu bist, um dein Kind zu retten. Aber dennoch will er in der Familie die Treue der Eltern nutzen. Und wenn das du nicht tust und dein Kind gerettet werden soll, dann rettet er dein Kind. Selbst wenn du alles vermurkst. Ja, das ist so. Trotzdem befreit es dich nicht davon, treu zu sein. Ihr Lieben, selbst der perfekte Vater hat Kinder großgezogen, die sich von ihm abwandten. In Jesaja Kapitel 1 und Vers 2 lesen wir Folgendes. Hört, ihr Himmel, und horche auf, o Erde, denn Jahwe hat gesprochen. Ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht. Sie aber sind von mir abgefallen. Stell dir vor, der perfekte Vater zieht Kinder groß und sie fallen ab. Oh, wahrscheinlich hat der Vater irgendwas falsch gemacht. Nein, hat er nicht. Er ist Gott. Jahwe Gott hat in der Erziehung seiner Kinder nichts verkehrt gemacht und dennoch wandten sie sich ab von ihm und kannten ihn nicht. Vers 3 heißt es dort, ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel hat seine Erkenntnis, keine Erkenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht. Seht ihr, wir brauchen bei aller Gottesfurcht vor allem das Vertrauen, dass Gott mit deinem Kind macht, was er für richtig hält. Und wir wissen nicht, welche Wege er mit unseren Kindern gehen wird. Und wir wissen auch nicht, wie viele Wege unsere Kinder beschreiten werden und was sie, wohin sie gehen werden. Aber wir wissen, dass was er macht, alles richtig ist. Und das Wunderbare ist, das haben wir gesagt, ist Gott irgendetwas entgangen? Hat er ein Problem gehabt bei der Schöpfung? Nein. Er ist absolut souverän in all dem. Und er verfolgt ein bestimmtes Ziel damit, dass wir ihm vertrauen. Er macht alles richtig. Und ich weiß, was es bedeutet, zu trauern darüber, dass ein Kind nicht den Weg geht, den es gehen soll nach der Schrift. Wir wissen aber nicht, wo Gott hinführt. Und diese Ungewissheit der Heiligkeit seiner Kinder brachte sogar Hiob durch sein gottesfürchtiges Verhalten zum Ausdruck. In Hiob Kapitel 1 kümmert sich Hiob um seine Kinder. Und zwar bei einem Festmahl holte er seine Kinder und er heiligte sie. In Kapitel 1, Vers 5. Er stand früh am Morgen auf und brachte Brandopfer dar für jeden von ihnen. Denn Hiob sagte sich, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. So machte es Hiob alle Zeit. Geht auf die Knie für eure Kinder. Und wir lernen daraus, dass wir bei allem Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes immer noch auf Gottes Handeln vertrauen müssen. Nicht wir verändern das Herz der Kinder, sondern schaffen das Umfeld, in dem Gott auch gerne rettet. Und das Ziel der Kindererziehung ist also, dass sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn großgezogen werden. Das Ziel der Kindererziehung ist nicht Kontrolle. Es geht nicht darum, sie unter Kontrolle zu bringen. Das kann man auch mit Tieren machen. Ich meine, guckt euch mal bei der Olympiade das Dressurreiten an. Da wackelt der Schlackern einen nur die Ohren, wenn man das sieht, was Tiere tun können. Das könnt ihr mit euren Kindern auch machen. Aber das rettet sie nicht. Wir zielen nicht auf das Verhalten unserer Kinder ab. Wir wollen das Herz erreichen. Und es geht nicht darum, gesellschaftlich lobenswertes Verhalten in ihnen hervorzurufen. Es geht nicht darum, sich lediglich zu Menschen zu machen, die höflich sind und anderen Respekt erweisen, sie möglichst schnell zu taufen und sich dann einzubilden, oh, die sind sicher, die haben wir jetzt. Nein, das ist ein Irrtum. Es geht nicht mal darum, sie dahin zu bringen, dass sie sich auf moralisch akzeptable Weise verhalten. Es geht nicht darum, sie uns gegenüber gehorsam zu machen. Es geht nicht darum, euch als Eltern etwas zu geben, worauf ihr stolz sein könnt. Das Ziel der Kindererziehung besteht nicht darin, dass sie etwas tun, um eure Anerkennung zu gewinnen. Das Ziel der Kindererziehung ist die Treue gegenüber Gottes Geboten. Und hier sind zwei, einmal negativ ausgedrückt und das andere positiv. Und dass wir in der Treue im Gebet um ihre Errettung flehen. Und der vom Ziel begleitete Wunsch der Kindererziehung besteht darin, mitzuerleben, dass Gott euer Kind von der Sünde und deren Lohn errettet. Ja, es ist unser Wunsch, dass unsere Kinder so auf den Pfad der Heiligung gelangen. Jedes Ziel, das niedriger gesteckt ist, als auf das Herz abzuzielen, ist lediglich eine Modifikation ihres Verhaltens. Hier geht es um nicht weniger als um das Herz, das Kernstück der Erziehung. Und dabei müsst ihr verstehen, dass ihr einen Sünder vor euch habt, der bis ins tiefste Innerste verdorben ist, der das Heil braucht, die Vergebung und Gerechtigkeit unseres Herrn Jesus Christus. Und jeder, der die Veränderung seines Herzens, das Reinwaschen seines Herzens nicht erlebt hat, der braucht genau das. Ist Gott nicht gnädig, indem er euch die Bosheit eurer Kinder schon sehr früh erkennen lässt? Dass sie nicht lange warten müssen, bis sie erwachsen sind und dann auch einmal in bestimmten Dingen gewesen sind, die sie gar nicht erleben wollen? Gott ist so gnädig. Er gibt euch das Vorrecht, eure Kinder in der Zucht und Ermahnung des Herrn zu erziehen. Ihr Lieben, wir beginnen damit, indem wir jedem Kind diesen sündhaften Zustand vor Augen malen, dass wir ihnen das Gericht Gottes bewusst machen. Wir geben unseren Kindern das Bewusstsein für die ewige Hölle und auch für die Hässlichkeit der Sünde. Wir verniedlichen nicht die Sünde. Und ihr unterweist das Kind nicht nur darin, selbst beherrscht zu sein und Nein zu sagen, wenn es etwas will, ihr unterweist euer Kinderin, Versuchung zu verstehen, die Sünde zu begreifen und zu sehen, wie es ein neues Leben führen darf. Bestraft sie für die Sünde, aber lehrt sie, dass das Problem im Herzen liegt. Nun, wie Eltern das tun sollen, das werden wir uns beim nächsten Mal mit ein paar Ergänzungen zum Thema ansehen und werden letztlich da enden, wo Daniel die Serie begonnen hat, nämlich in 5. Mose Kapitel 6. Aber bis dahin wollen wir noch warten. Jetzt lasst uns zusammen beten. Herr, wir danken dir für diese einfachen, aber doch so tiefreichenden Gebote deines Wortes. Herr, hilf du uns und vor allem auch uns Vätern, aber auch den Müttern, dass wir unsere Kinder nicht zum Zorn reizen. Hilf du uns, dass wir ein ausgewogenes Leben führen und auch dein Wort ausgewogen anwenden in der Erziehung unserer Kinder. Herr, du hast uns Verstand gegeben, der sich an deinem Wort orientieren soll. Hilf uns dabei, dein Wort zu verstehen, die Anweisungen zu verstehen, die dein Wort gibt. Hilf uns nicht, schlauer sein zu wollen, als es dein Wort ist. Bewahre uns davor, zu menschlicher Weisheit zu greifen, zur Psychologie oder irgendwelchen Ratschlägen der Welt. Herr, danke, dass wir keinen Psychologen oder Psychiater brauchen, sondern dein Wort. Dein Wort ist so klar und deutlich. Hilf uns, dass wir die Herzen unserer Kinder erreichen, dass wir sie in rechter Weise belehren, sodass du eingreifen kannst, sie überführst von ihrer Sündhaftigkeit und ihnen das Verlangen gibst, Vergebung zu suchen. Herr, du musst ziehen. Wir rechnen mit deiner Hilfe. Wir bekennen unsere Schwachheit und sagen nur, du bist der Erlöser. Danke, dass du aber nicht mal auf das Wirken von Eltern angewiesen bist, sondern dass dein Evangelium kraftvoll genug ist für den größten Sünder, ohne irgendwelche Vorkenntnisse, dass sie zum Glauben kommen können. So wie der Verbrecher an deiner Seite am Kreuz, den du in einem Nu gerettet hast. Herr, wie wunderbar. Das ist Gnade. Das ist die unverdiente Gunst, dein Eingreifen in das Leben eines Unfähigen. Dir sei die Ehre dafür. Und wir bitten dich jetzt auch, erlöse du unsere unerlösten Kinder. Heilige du sie für dich in einem rettenden Sinne. Oh, das ist unser großer Wunsch. Hilf uns zu tun, was dir dabei wohlgefällig ist, das zu tun. Um deines Namens willen. Amen.